Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein Gast, dessen Vorstellung ein bisschen länger dauern könnte. Er war Partner und Leiter bei Roland Berger. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der Hamburger Sparkasse, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Haspa Finanzholding, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der Privatbank MM Warburg. Er ist Kuratoriumsvorsitzender der Zeitstiftung und ja, sitzt noch in diversen Aufsichtsräten, zum Beispiel beim Flughafen Hamburg. Und er ist Vorstand der Hamburger Symphoniker. Vor allem aber ist er Hamburger aus Überzeugung. Wahrscheinlich wissen die meisten jetzt, wer schon bei mir sitzt. Es ist Burkhard Schwenker. Herr Schwenker, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen können.
Ja, wenn ich das gerade so vorgetragen habe, das hat ja schon fast eine Minute gedauert, stellt sich die Frage, schlafen Sie auch mal?
Ja, aber ich brauche Gott sei Dank nicht allzu viel Schlaf. Und viele der Aufgaben, die Sie aufgezählt haben, ergänzen sich in ganz wunderbarer Weise. Insofern macht das Spaß.
Interessant ist ja, wenn man so ein bisschen in Ihre Vita schaut. Sie waren ja lange bei Roland Berger. Da wissen wir, ist der Sitz nicht in Hamburg, sondern in München gewesen. Ihr Heimathafen war aber immer Hamburg. Warum eigentlich?
Ganz einfach deswegen, weil ich in der langen Zeit, die ich Roland Berger geleitet habe, fast nur international unterwegs war und ich irgendwann gerne auch für meine Familie einen Platz zu Hause finden wollte. Für uns stand in Frage damals, ist 20 Jahre her, Berlin oder Hamburg, und dann ist es durch einen Zufall Hamburg geworden und das haben wir nicht bereut, weil Hamburg eine großartige, lebenswerte Stadt ist. Also insofern war das eine absolut richtige Entscheidung.
Ich ahne schon, was jetzt kommt, wenn ich Sie nach Ihrer Lieblingsstadt frage.
Naja, Hamburg wäre jetzt langweilig, aber...
Das stimmt, deshalb...
Nein, meine Lieblingsstädte sind, das hängt mit meiner Biografie zusammen und den vielen Reisen, sind tatsächlich internationale Städte. Ich würde Tokio dazu zählen, ich würde auf jeden Fall Kyoto dazu zählen, weil ich sehr viel in Japan unterwegs bin. Es ist völlig langweilig, aber es ist eine großartige Stadt. Das ist nach wie vor New York oder auch Boston. Und wenn man nach Europa schaut, dann gibt es zwei aus meiner Sicht. Das eine ist Paris. Nach der Olympiade erst recht, weil ich das wirklich großartig fand. Und die zweite ist London.
Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg?
Das Winterhude, da lebe ich nämlich.
Gibt es ein Lieblingsgebäude, ein Haus, was Sie besonders schätzen?
Ich finde, Hamburg hat eine wirklich gute Architektur. Wenn ich das ein Stück weit perspektivisch spielen darf, wir entwickeln an der Bezirkus Law School gerade ein neues Gebäude und das wird wirklich ikonisch, ist auch darauf ausgelegt, wirklich die Stiftung mit der Stadt zu verbinden und das wird mein Lieblingsgebäude werden.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort hier in Hamburg?
Ich finde den Stadtpark sehr schön, weil er zwei Dinge miteinander verbindet. Man kann wirklich weit laufen. Man kann vom Winterhude sehr schön zu Fuß dahin gehen. Und ich finde den Stadtpark architektonisch nach wie vor überzeugend. Ich finde es großartig, dass man sich Anfang des 20. Jahrhunderts so etwas überlegt hat in der Anlage, die heute noch genauso überzeugt wie damals wahrscheinlich auch. Und ich finde die Gärten einfach großartig und großartig gepflegt.
Und auch ein tolles Schwimmbad, weil wir ja immer über ein
Schwimmbad
ja. In der Alster sprechen. Gehen Sie da auch rein, oder?
Nein.
Ist ja auch.
Ich könnte sagen, es ist mir zu kalt.
Ja, wobei jetzt in diesen Tagen wird es ja langsam wärmer. Und das Schöne in diesem Podcast ist, man darf ein Haus abreißen. Welches trifft es?
Also für mich wäre es ganz eindeutig, dass das Signa-Gebäude, wie heißt das? Sie wissen, welches ich meine, der Turm.
Den Elbtower.
Den Elbtower, genau.
Warum?
Weil ich finde, er stört einfach, weil ich finde, etwas, das in diesem Zustand ist, mit aller Kraft und allen Anstrengungen, die damit verbunden sind, noch einmal hochzuziehen, ist unnötig. Ich finde, auch für das Stadtbild wäre es besser, wenn es ihn nicht gäbe. Weil wir heute ja auch ganz andere Möglichkeiten haben, mit Büro und Büroflächen umzugehen. Dazu gehört die Digitalisierung, dazu gehört, dass ein Gebäude eine wirkliche Anmutung braucht. Ich finde, ich habe es nicht erwähnt, weil ich nicht pro domo sprechen wollte, aber das neue Headquarters der HASPA, das Deutschlandhaus, symbolisiert das sehr stark, dass es auf kleiner Fläche möglich ist, mit einer wirklich schönen Anmutung auch Menschen davon zu überzeugen, dahin zu gehen, wirklich überzeugt in ein Büro zu gehen. Und dafür braucht man diesen App Tower nicht. Dafür gibt es andere Gebäude in Hamburg, die das genauso leisten könnten.
Ja, wir sind ja gespannt. Zuletzt, als der Bürgermeister genau auf dem Platz saß, wo Sie heute sitzen, hat er auch gesagt, das Risiko, dass es nichts wird, sei nicht null. Das kam nach der Pressekonferenz, wo man ja 4 Monate vorher gesagt hatte, alles in trockenen Tüchern, schon überraschend. Und heute sind wir jetzt schon 8 Monate nach dieser Pressekonferenz und es ist noch immer kein Vertrag unterzeichnet. Es bleibt also spannend.
Ja, in der Tat.
Ja, Herr Schwenker, Sie sind ja jemand, der auch schon früh auch in Ihre Rolle bei Roland Berger auch auf Städte geschaut hat, auf Strategien. Und Sie haben eben selber gesagt, Sie lieben Paris, auch nach den Olympischen Spielen. Haben Sie die Niederlage jetzt von Ende Mai schon verwunden, dass 55% der Hamburger Nein zu Olympischen Spielen gesagt haben?
Also ich habe mich dazu bekannt und das hat sicher viele überrascht. Das spüre ich an den Reaktionen, dass ich auch mit Nein gestimmt habe, obwohl ich ein überzeugter Olympia-Anhänger bin und das muss vielleicht erklärt werden.
Das muss erklärt werden,
dazu, das überrascht, ja. Dazu brauche ich jetzt einen kleinen Augenblick. Ich bin überhaupt nicht sportinteressiert. Und ich bekam 2004 eine Einladung zu den Olympischen Spielen nach Athen. Und ich hatte überhaupt keine Lust, einmal weil mich Sport nicht interessiert und zum Zweiten, weil ich der Meinung war, damals 2004, auch vor dem Hintergrund der ganzen digitalen Möglichkeiten, die es gab, dass sich ein solches Event, wo man sich physisch trifft, eigentlich überlebt hat. Ich musste dann hin. Und ich bin, und das berührt mich heute auch noch, weil es tatsächlich zu den prägenden Erlebnissen in meinem Leben gehört. Ich bin völlig überzeugt zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, was für eine Kraft entstehen kann, wenn sich Millionen von Menschen von überall auf der Welt treffen, freundlich sind, miteinander umgehen können. Also Sie merken, dass diese Rührung ist immer noch da, weil es ein wirklich großartiges Erlebnis war, so dass ich meine Meinung vollständig verändert habe dazu. Ich hatte dann auch die Möglichkeiten, die Spiele in Peking zu sehen, in London zu sehen. Paris hat leider nicht funktioniert. Deswegen bin ich eigentlich mit jedem Besuch mehr davon überzeugt worden, dass wir gerade jetzt in dieser Welt, die so auseinandergerissen ist, genau das brauchen. Menschenverbindung, die da ist, Situationen zu schaffen, in der sich Menschen treffen, die sich sonst nie treffen würden. Und was mich an der Hamburger Bewerbung gestört hat, war, dass dieses Element Menschen verbinden, etwas Neues schaffen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Zerrissenheit in der Welt vielleicht zumindest für diese Olympischen Spiele aufgelöst wird, fand aus meiner Sicht in der Bewerbung und in der Werbung überhaupt nicht statt. Eigentlich ging es darum, Geld aus Berlin zu bekommen, um Barrierefreiheit zu schaffen. Und das fand ich zu kurz gedacht. Und deswegen habe ich gesagt, dann sollen die Olympischen Spiele doch irgendwo dahin, wo wirklich die Bereitschaft und die Überzeugung da ist, sie so zu leben, wie man sie leben muss. Und das war Hamburg nicht.
Und 2015,
hat mir sehr leid getan.
2015 waren Sie auch dagegen?
Nein, 2015 hatte ich gedacht, wir haben eine wirkliche Chance, genau dieses Element zu erzeugen. Und deswegen hat es mich damals...
Auf dem Grasburg.
Genau, deswegen hat es mich damals sehr enttäuscht, dass das nicht geklappt hat.
Und welche Reaktion haben Sie so bekommen, wenn Sie gesagt haben, ich bin dagegen? Ich vermute mal, dass die meisten erwartet hätten, dass Sie mit Feuer und Flamme mit Ja stimmen.
Deswegen ist das immer mit Überraschung verbunden. Deswegen erfordert das auch weil einige meine olympische Geschichte kennen, deswegen erfordert das auch immer etwas Erklärung. Aber ich habe es wirklich aus Überzeugung getan.
Kommen wir mal zum Thema Strategie. Das ist ja ein Thema, was Sie länger umtreibt, was mich auch schon lange umtreibt. Wie würden Sie sagen, ist Hamburg eigentlich im Wettstreit der Metropolen, bezogen auf Deutschland, aber auch bezogen auf internationale Herausforderungen, aufgestellt? Sind wir da wirklich, um in der Sportsprache zu sprechen, eigentlich fit fürs Finale oder scheiden wir schon im Vorlauf aus?
Das glaube ich nicht. Ich habe ja eingangs schon Sympathie für Hamburg bekundet. Insofern bin ich jetzt überhaupt nicht objektiv. Aber wenn ich tatsächlich drauf schaue, fallen mir viele Elemente ein, die auch im Vergleich mit vielen anderen Städten, die ich kenne, schon besonders sind. Hamburg funktioniert, das muss man wirklich sagen. Hamburg hat einen großartigen Nahverkehr. Hamburg hat eine... Ich weiß, ich rede jetzt pro domo durch meine Beziehung zu den Symphonikern Hamburg. Hamburg hat eine wirklich gute Kulturszene, es hat eine gute Musikszene, es ist gut gelungen, im Gegensatz zu vielen anderen Städten, zwei große Spielorte wie die Elbphilharmonie und die Leishalle miteinander zu verbinden. Das hat auch etwas damit zu tun, dass unser Kulturressort durch Herrn Brosser wirklich gut geleitet wird. Hamburg hat, um es ein bisschen strategisch zu sehen, eine gute wirtschaftliche Mischung, ungefähr ein Drittel Einzelhandel, Dienstleistungen und diese Dinge. Hamburg ist ein guter Bankplatz, natürlich mit der Haspa, das ist überhaupt keine Frage, aber auch mit anderen guten Banken. Hamburg hat Privatbanken, die eine Rolle spielen. Hamburg hat, finde ich, in dem industriebezogenen Teil, der im Vergleich zu anderen Städten vielleicht etwas geringer ist, weil es eine Handelsmetropole ist. Aber finde ich einige wirklich interessante Industriezweige. Dazu gehört Airbus mit dem Flugzeugbau. Dazu gehört die Lufthansa-Werft. Dazu gehören die Werften, die ja jetzt noch einmal eine ganz neue Perspektive spielen können vor dem Hintergrund von Defense und Verteidigung. Hamburg hat eine entstehende, da gab es wirklich etwas nachzuholen, Start-up und IT-Kultur, die gekommen ist. Und Hamburg hat, finde ich, für sich genommen.
Holt Hamburg da auf? Weil ich hatte kürzlich hier Harold Wenzler da, der durchaus auch ein paar positive Signale sah, aber gesagt hat, München ist eigentlich enteilt.
Wenn man ganz objektiv draufschaut, muss man sagen, es gibt die zwei großen Hubs. Das eine sind die Berliner, für die nicht unbedingt so technik- oder technologiebezogenen Startups. Das andere ist München mit einer großartigen Erfolgsgeschichte mit der TUM, die in dieser Form auch nicht wiederholbar ist, weil die Kombination, und ich habe das in München, und ich kenne die Münchner sehr gut, auch die handelnden Personen, weil diese Konstellation, eine technische Universität mit einem Präsidenten, damals Hermann, der diesen Weg gehen wollte, einer Frau Kladden, die bereit war, viel Geld in eine solche Idee zu investieren, dann mit den Treibern Helmut Schönberger beispielsweise, die das aufgebaut haben, das ist nicht so einfach nachzuholen. Und welche Stärke das da tatsächlich entwickeln kann, wenn man es durchhält, nachhaltig, so wie das in München der Fall ist, dann ist das so nicht wiederholbar. Und die Ideen zu sagen, wir bauen die zweite TUM in Hamburg auf, wird so nicht gelingen. Ich glaube, das muss man ganz nüchtern sagen.
Wenn ich da unter einhaken darf, weil wir haben, sage ich jetzt mal, in Hamburg schon sehr, sehr viel altes Geld sitzen, was man vielleicht auch nutzen könnte für neue Ideen. Wir haben auch Potenziale, immerhin haben wir einen Hochschulstandort, der sich ein bisschen gemausert hat.
Ja.
Also woran scheitert es, wenn nicht vielleicht an mangelndem Mut?
Ja, oder auch an unterschiedlichen Auffassungen dazu. Sie haben völlig recht. Die Ingredienzien, die München zu diesem Erfolg gebracht haben, gibt es in Hamburg auch. Aber ich meine, es hätte in Hamburg auch viel mehr vermögende Menschen gegeben. Es war nun zufälligerweise Frau Kladden, die gesagt hat, ich lasse mich davon begeistern. Das ist etwas, was man, glaube ich, nicht multiplizieren kann. Mit den Universitäten haben Sie recht. Und ich glaube, das ist ja für uns alle auch wirklich sehr positiv zu sehen. Die haben alle eine gute Entwicklung gemacht. Auch, das ist zumindest mein Eindruck, durch den neuen Präsidenten der Hamburger Uni wachsen TU und Uni wieder stärker zusammen. Auch das DAISY kriegt neue Impulse. Die Hafen City University spielt eine Rolle. Die privaten Universitäten, die wir haben, da muss ich natürlich die Bucerius Law School erwähnen, die ein wirkliches Benchmark gesetzt hat für eine juristische Ausbildung. Das ist alles auf einem guten Weg. Aber das, was in München München, glaube ich, tatsächlich war eben zur rechten Zeit die richtigen drei Leute, die sich getroffen haben. Und das ist, glaube ich, so nicht multiplizierbar. Und ob das Geld, das in Hamburg ist, auch wirklich mobilisierbar ist für echt neue Ideen, das ist für mich noch eine ganz andere Frage.
Das ist ganz spannend, was Sie so als Strategieexperte und Berater sagen. Manchmal braucht man einfach auch Glück, oder?
Absolut.
Zum richtigen Zeitpunkt,
absolut,
die richtigen Leute. Hätte schon 10 Jahre später oder früher nicht klappen können.
Das stimmt. Jetzt könnte ich dazu sagen, das Glück ist immer mit den Tüchtigen. Deswegen braucht man kluge strategische Ideen. Und deswegen, das war ja Ihre Frage, kann das eine Chance haben? Ich finde, die Ideen, die es im Augenblick gibt, um diese Start-up, auch erweiterte Start-up-Szene aufzubauen, finde ich gut. Ich glaube, es kommt auch zur richtigen Zeit. Ich meine, wie immer man dazu steht, aber dieses ganze Thema Verteidigung und echte Investitionen in Verteidigungsindustrie ist heute denkbar. Das war, muss man ganz klar sagen, vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine anders. Ich habe das sehr konkret miterlebt. Ich war im Auftrag der Bundesregierung im Aufsichtsrat eines großen Verteidigungsunternehmens, auch mit der Hensoldt war das, mit der Idee zu versuchen, etwas Europäisches zu schaffen. Das war damals sehr weit gedacht. Vom Bund her, kann es nicht anders sagen, auch sehr klug gedacht. Das hat dann mit dem Einstieg der Italiener geklappt. Aber ich war total umstritten. Und als ich dann, ich glaube, das war 2021, zum Vorsitzenden des Kuratoriums der Zeitstiftung gewählt wurde, gab es einen echten Shitstorm, dass es nicht sein kann, dass jemand, der öffentlich für Verteidigung eintritt, eine gesellschaftspolitische Stiftung leiten kann. Das war damals die Situation. Und die zog sich einmal quer durch die Gesellschaft, weil diese lange Friedensdividende uns völlig falsch hat aufstellen lassen. Das ist heute anders. Deswegen kann man heute...
Ich glaube, wir können die Namen nennen. Es gehört nicht so viel Recherche dazu.
Welche Namen?
Hensoldt
können wir nennen.
Ja,
wollte
ich sagen.
Nein, das war ja
interessant, weil damals haben die ja kaum das Geld bekommen bei dem Börsengang, weil keiner sich irgendwie die Finger schmutzig machen wollte mit Verteidigungsaktien.
Absolut, absolut. Und das hat sich ja durchgezogen. Es hat ja auch deswegen relativ lange gedauert, auch nachdem sich die gesellschaftliche, und das finde ich wirklich gut, weil Verteidigung ist ein hohes demokratisches Gut, nachdem sich die Stimmung gegenüber Verteidigung gedreht hat, hat es ja relativ lange gebraucht, um das auch wirtschaftlich umzusetzen. Und einer der Gründe dafür war ganz einfach, ich habe das bei den Banken ja ziemlich konkret erleben konnten, niemand hatte Erfahrung mit der Finanzierung von Verteidigungsunternehmen. Es gab in den Marktfolgen der Banken keinerlei Experten mehr. Und deswegen hat es relativ lange gedauert. Aber dieser gesellschaftliche Umbruch, zu erkennen, dass Verteidigung etwas ist, das uns alle angeht, das war der Schlüssel dazu. Und wenn dieser Ukraine-Krieg ein Positives hat, das ist immer schwer zu sagen, aber Sie wissen, wie ich das meine, dann, dass wir heute eine andere Einstellung dazu haben. Und zurückkommen zu Hamburg. Muss ich sagen, Hamburg kann das, glaube ich, wirklich nutzen, zum Vorteil machen. Einmal aus der Kombination tatsächlich mit Airbus, die ja auch ein Defense-Unternehmen sind, mit etwa 25%. Wissen viele gar nicht, aber mit vielen Fähigkeiten, mit der Lufthansa Werft, die eine Rolle spielt, auch technologisch natürlich mit dem Flughafen, der die Infrastruktur haben kann, mit all den Ideen, die entstehen über Robotics und andere Fertigungen, auch in Kombination, es hätte ja auch niemand gedacht, dass Werften noch einmal eine Renaissance erleben,
nee,
in dieser Form, auch in Kombination mit dem, was dort passiert. Also da gibt es schon so ein Umfeld, aus dem wirklich etwas entstehen kann.
Das klingt alles sehr, sehr positiv. Wenn jetzt jemand also quasi auch Anregungen bekommen will, was Hamburg anders machen muss oder besser machen muss, der Bürgermeister hört ja auch zu, was würden Sie denn da sagen? Also wo muss Hamburg mehr investieren, wo muss Hamburg mehr machen, wo muss Hamburg anderes machen?
Also zwei Dinge. Es gibt, glaube ich, viele Ideen. Eine, die mir wirklich wichtig ist, werde ich gleich sagen. Aber wenn man nicht in Hamburg geboren ist und dann irgendwann mal nach Hamburg kommt, dann lernt man die Schönheit dieser Stadt kennen, aber auch eine gefühlte Saturierung ihrer Bürger. Man weiß, man lebt in einer großartigen Stadt und alles ist toll. Und dieser Spruch vom Hamburg ist das Tor zur Welt hat viele verdorben, weil gemeinhin glaubt man in Hamburg, dass Hamburg überall auf der Welt bekannt ist. Und das ist nicht so. Das glaubt man tatsächlich nur in Hamburg. Und das kann ich wirklich sagen, durch meine vielen internationalen Reisen. Wirklich zum Bekanntheitsgrad von Hamburg mal außerhalb der Schifffahrtsindustrie hat die Elbphilharmonie beigetragen. Das muss ich wirklich sagen, weil ich fand das sehr spannend, als in Hamburg die Elbphilharmonie sehr kritisch diskutiert wurde, bin ich gerade in Japan oder an der amerikanischen Ostküste so oft drauf angesprochen worden, wenn jemand mitkam, ich bekam aus Hamburg, was vorher nie ein Thema war, weil es keiner kannte, in dieser Form zu sagen, da passiert ja was Großartiges, das fand ich immer toll. Also so ein bisschen das Hamburger Gefühl, es ist ja alles in Ordnung, es ist schön hier, man kennt uns, wir sind das Tor zur Welt, wir spielen
die Garten vor dem Jägerzaun.
Und das ist eben einfach nicht so. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Risiken, dass man so ein bisschen, ich überziehe das jetzt, aber auch in Schönheit sterben kann und dass Dynamik fehlt. Insofern ist es jetzt, glaube ich, wichtig, die Stärken, die die Stadt hat, noch einmal nach vorne zu schieben. Und ich finde, es gibt so ein paar Themen, und ich sage das deswegen, weil ich habe das eingangs nicht aufgezählt, weil ich es auch nicht übertreiben wollte, aber ich finde, Hamburg zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine wirklich agile, sehr dynamische Handelskammer hat, die man auch nutzen kann. Und eine Idee, die ich hätte für Hamburg, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das der Schlüssel ist, dass wir nicht nur in Hamburg, Hamburg wächst ja noch, also wirtschaftlich im Vergleich zu vielen anderen Teilen Deutschlands, dass wenn wir wieder auf einen Wachstumskurs kommen wollen, wir eine Entbürokratisierung brauchen. Wir hatten das Thema eben bei Defense, das bürokratisch sehr schwierig ist, dass diese Kompetenzen braucht. Also wenn ich es wirklich gelänge, die Entbürokratisierungsideen umzusetzen, wäre das gut. Und ich finde, Hamburg könnte das exemplarisch machen. Es ist ein Stadtstaat, das heißt, eine Schwierigkeit, die man häufig hat zwischen Bund, Ländern und Kommunen, eine ist schon einmal genommen, weil beides zusammen ist. Das spricht sehr dafür, hier so etwas zu tun. Und ich glaube, dass eine echte Dynamik freigesetzt werden könnte. Und man hätte, das war mein Bezug zur Handelskammer, man hätte mit der Handelskammer auch jemanden, der ein solches Projekt begleiten kann, der wirklich nochmal klar machen kann, dass Entbürokratisierung etwas Großartiges ist. Und mir ist das deswegen wichtig. Und sehen Sie es mir nach, wenn ich mit diesem Thema jetzt zu viel Zeit verbringe, weil ich wirklich glaube, es zeigen auch alle meine Szenarien, dass wir entbürokratisieren müssen. Bürokratisierung ist immer ein Zeichen von Misstrauen. Das Misstrauen von Politik und Verwaltung in Bürger und in Wirtschaft. Deswegen gibt es sie, weil es immer darum geht, irgendetwas zu verhindern. Und das, wenn man wirklich entbürokratisieren will, das muss aufgebrochen werden. Die Wirtschaft muss klar machen, dass man ihr vertrauen kann. Und man kann ihr vertrauen. Denn die allermeisten Unternehmen sind compliant, verhalten sich vernünftig. Ausreißer gibt es immer, gibt es auch auf der politischen Ebene. Und ich finde, weil wir in Hamburg dieses Klima und diese Situation haben und weil das so eng zusammenhängt, könnte man wirklich sagen, Hamburg wird ein Leuchtturmprojekt für eine gelungene Entbürokratisierung. Damit könnte man, glaube ich, viel erreichen. Das wäre so eines meiner Lieblingsprojekte.
Es gibt ja die Idee dieser Sonderwirtschaftszone, sage ich, im Hafen, wo man sich bewusst quasi nur noch den Regeln, dem niedrigsten Regel- und Bürokratieniveau, das in Europa notwendig ist, anwenden kann. Das ist eine Idee, mit der Sie dann wahrscheinlich
Das ist eine, die dazugehört, aber da hört es natürlich nicht auf. Es hängt mit Bauverfahren, Baugenehmigung und so weiter zusammen. Es zieht sich einmal durch und da wir uns alle mit dieser Entbürokratisierung so schwer tun, wäre das für mich so ein Thema, wo ich Stolz erzielen kann, wo ich Erfolge zeigen kann, wo ich Hamburg, weil ich das jetzt werbemäßig sagen kann, noch einmal neu mit aufladen kann in dieser Form, vielleicht auch international und vielleicht auch ein Stück weit europäisch. Denn die Erfahrung, die wir im Augenblick ja ziehen, ist, dass nur regional oder national denken uns überhaupt nicht weiterbringt. Wir müssen zumindest europäisch denken. Und da finde ich, ist eine Hafenstadt auch in der Historie, die Hamburg hat, könnte doch ein europäischer Leuchtturm sein, um zu sagen, hier starten wir eine Initiative, um eines zu schaffen, wir haben das eben am Rande angesprochen, nicht nur zu schimpfen über all das, was auf der EU-Ebene nicht funktioniert, sondern noch einmal deutlich zu machen, Europa hat enorme Chancen, weil Vielfalt etwas mit Kreativität zu tun hat, weil der Binnenmarkt etwas ist, das uns allen hilft. Und so, ich steigere mich da rein. Ich höre jetzt auch damit auf. Aber das wären so zwei Themen aus meiner Sicht, wo man sagen könnte, die haben Bedeutung über Hamburg hinaus. Sie können Stolz erzielen und sie machen ganz viel Sinn.
Haben Sie das der Wirtschaftssenatorin schon mal erzählt?
Ich versuche das immer wieder.
Sonst hört sie wahrscheinlich auch zu. Weil Sie gerade den Hafen ansprachen. Der Punkt ist ja, dass der Hafen auf der einen Seite für Hamburgs Erfolg steht, aber vielleicht auch langfristig eher dem Erfolg von morgen im Wege steht, oder? Weil wir zu sehr an diesem alten, tradierten Erfolgsmodell festhalten.
Ja, ich glaube das schon. Ich meine, es gab ja diese Ansätze, Sie haben die ja auch mitverfolgt. Ich hatte die Chance, etwas einbezogen zu sein, zu sagen, dass das Thema Hafen nicht für Hamburg, sondern für die Elbe zu denken und Bremerhaven mit einzubeziehen und vor allen Dingen auch Wilhelmshaven mit einzubeziehen, um noch einmal darüber nachzudenken, wie kann man denn die logistischen Strömungen, die ja zwangsläufig kommen werden, vernünftig einfangen. Liegt die Chance darin, die Elbe immer tiefer auszubaggern, weil die Schiffe immer, also die Containerschiffe immer größer werden? Oder wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, die Häfen dort spielen eine andere Rolle und Hamburg hätte in diesem Bild die Rolle spielen können, natürlich einmal als großer Verladeplatz, aber auch als großer Abnehmerplatz, als einer der Plätze, wo ja vieles von dem, was angeladen wird, auch direkt oder indirekt weiter verbraucht werden und hätte die Transferscheibe dann über die Bahn spielen können. Das hätte aber vorausgesetzt, dass man tatsächlich das Thema Hafen und Hafenstrategie mit Bremen und mit Niedersachsen gemeinsam denkt. Das hat nicht funktioniert.
Ja, da hat sich Hamburg geziert. Fand ich
sehr schade. Ja, aber ohne zu viel zu verraten, auch die Bremer haben sich schwer getan in dieser ganzen Geschichte. Ich habe, und ich kann das ja völlig leidenschaftslos sagen, weil ich ja kein Hamburger bin, dieser Konflikt zwischen Hamburg und Bremen, habe ich in den Gesprächen damals erlebt, spielt irgendwie immer noch eine Rolle.
Jahrhunderte
und
alt.
Und ja, aber er ist immer noch in den Köpfen. Fand das auch sehr faszinierend in dieser ganzen Geschichte und dann das Gefühl zu haben, möglicherweise dominiert, abgehängt, was auch immer zu werden, spielt da eine Rolle. Nein, es hätte tatsächlich beide gebraucht. Es hätte, das kann ich auch sagen, auch beide Unternehmen gebraucht, sowohl die Hala wie auch Eurogate oder Eurokai. Aber das wäre aus meiner Sicht immer die bessere Möglichkeit gewesen als die es dann mit MSC gab.
Das ist interessant, weil Sie waren ja auch quasi im Aufsichtsrat der Hala. Ja. Sie sagen also, das wäre der bessere Deal für die Stadt gewesen, als jetzt die quasi nicht das Zusammengehen mit Aponte, mit MSC bei der Hala.
Ja, das ist auch meine Überzeugung und ich hätte mich sehr gefreut. Ich kann das hier auch wiederholen, weil ich es damals auch immer gesagt hätte, wenn man noch einmal versucht hätte, diesen Weg zu gehen. Aus meiner Perspektive war, und ich bin da sehr unfair, ich weiß das, aber in der Beurteilung war MSC der einfachere Weg, um für die Hala etwas zu tun. Der mühsamere wäre der andere gewesen. Ich kann an dieser Stelle nicht ganz deutlich werden, weil meine Aufgabe im Aufsichtsrat der Hala war, in der Phase der Übernahme die freien Aktionäre, die es ja auch noch gab zu der Zeit. Jetzt ist ja der...
Jetzt sind Sie raus aus dem Aufsichtsrat.
Die Sache, ich bin aus dem Aufsichtsrat raus und die freien Aktionäre sind auch raus oder gehen jetzt raus. Das ist ja...
Werden rausgedrängt.
Ja, ja, wie das so ist. Also ja, das muss man sagen, also das ist jetzt völlig kritikfrei. Das ist der ganz normale Weg eines Squeeze-Out, wie es so schön heißt, am Ende. Das ist dann so. Aber ich hatte die zu vertreten in dieser schwierigen Zeit und deswegen muss ich im Augenblick ein bisschen compliant sein. Aber sagen kann ich schon, aus einer strategischen Perspektive wären andere Lösungen besser gewesen. Zukunftsfähiger, wenn Sie so wollen.
Es ist interessant, weil Hamburg natürlich viel Geld aufwenden muss, auch um den Hafen am Laufen zu halten. Es geht um Milliardeninvestitionen und Geld kann man nur einmal ausgeben. Jetzt wieder als Strategieberater. Würden Sie eine Milliarde heute noch in den Hafen stecken oder eher 1 Milliarde in Startups, in Zukunftstechnologien, in andere Dinge?
Die Dinge scheinen sich ja nicht gegenseitig aus. Ich glaube schon, nachdem die Entscheidung jetzt so gefällt worden ist, wie sie gefällt worden ist, macht es natürlich Sinn, diesen Hafen weiter zu modernisieren. Es gibt sehr kluge Modernisierungsprojekte in der Hala und auf den Terminals, darüber haben Sie ja auch schon geschrieben, also CTX, die komplette Modernisierung, auch die Automatisierung dieser Dinge, die Überlegungen, Drohnen mit einzubeziehen, andere Möglichkeiten auch von Lagerung und Abtransport zu schaffen, die Verbindung zwischen Hafen und Bahn noch einmal neu zu denken. Ich halte das alles für richtig und ich halte es auch deswegen für richtig, weil daraus viele Impulse auch für andere Themen entstehen können. Logistik ist ja immer ein Beispiel, so ganz unterschiedliche Techniken und Technologien zusammenwachsen können. Deswegen macht das schon Sinn, dort zu investieren.
Es gab ja auch mal die Idee, die Deutsche Bahn mit der Hala und mit Schenker zusammenzubringen und nach Hamburg zu holen. Hätte man da einen Logistikkonzern schaffen können? 2005 war das, glaube ich.
Ja, also das war lange vor meiner Zeit. Insofern ist jetzt jeder Rückblick natürlich schwierig. Wäre Schenker damals so gewesen, wie sie heute sind, hätte das vielleicht eine Möglichkeit geben können. Meine Kühne und Nagel zeigt ja, dass man als Logistiker auch sehr stark sein kann, auch sehr stark aufholen kann. Das, was die Hala daraus gemacht hat, nämlich eine eigene Bahntochter aufzubauen, die Metrans, war genau der richtige Schritt. Und die Metrans ist schon ein Vorzeigeprojekt, auch für die Verbindung zwischen See und Bahn und was daraus entstehen kann, nicht zuletzt auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Und bei aller Unfairness, die immer damit verbunden ist, und ich kann das selber schon gar nicht mehr hören, ob die Deutsche Bahn ein wirklich guter Partner gewesen ist, weiß man nicht. Und ich meine, jeder, der in Hamburg ist, muss auch häufig in Berlin sein und erleidet das jeden Tag. Und hoffentlich wird es jetzt wieder besser. Insofern war das, glaube ich, schon ganz gut so, wie es dann gekommen ist.
Weil gerade der Name Kühne fiel und Sie vorhin auch für die Kulturstadt Hamburg geworben haben. Die neue Oper begrüßen Sie wahrscheinlich.
Ich habe immer zwei Blicke drauf, muss ich sagen. Einen eigennützig egoistischen, und der hat damit zu tun, das ist alles in Ordnung, solange wir die Symphoniker Hamburg ordentlich weiterentwickeln können. Unabhängig davon, weil es wieder etwas sein kann für neue Impulse. Ich glaube, diesen Impuls, den die Elbphilharmonie gegeben hat, den kann man nicht so leicht wiederholen. Aber es geht in die Richtung und deswegen macht es, glaube ich, Sinn.
Vielleicht die letzte Frage auch nochmal so ein bisschen wieder strategisch, mit dem strategischen Blick. Wir neigen ja dazu, auf der einen Seite die Stärken, die wir haben, weiter auszubauen. Und auf der anderen aber auch, dass alles das, was gerade, sage ich mal, besonders angesagt ist, auch haben zu wollen. KI, ja. Vor was, Internet. Was sollte eine Stadt eigentlich tun? Sollte sie sich wirklich auf jeden Trend setzen oder sollte sie sich eher daran festhalten, die eigenen Stärken weiter zu stärken?
Also ich glaube, es ist wichtig, die Trends zu analysieren, um zu wissen, ob es ein echter Trend ist oder ob es eine reine Modeerscheinung ist. Und unter welchen Bedingungen er läuft. Ich glaube, dass die immer wieder vorzunehmende Reflexion eigener Stärken und Schwächen spielt dabei eine größere Rolle. Und es gibt, wer ist lange Zeit in Vergessenheit geraten, ist vielleicht 20 oder 25 Jahre her, Richard Florida, ein amerikanischer Wissenschaftler, der sich unter anderem mit Regionalentwicklung auseinandergesetzt hat. Und er hat drei Begriffe geprägt, die für eine gute regionale Entwicklung stehen, nämlich Talent, Tolerance and Technology in dieser Form. Und ich glaube, deswegen werbe ich sehr dafür, dass das, was er damals gedacht hat, das war ja noch am Anfang von Internet und Social Media und all diesen Punkten, dass das auch heute wieder die entscheidende Rolle spielt. Bin ich attraktiv, um Talente entweder zu attrahieren, dass sie hierher kommen oder sie auch hier zu entwickeln durch gute Schulen, gute Universitäten. Bin ich attraktiv für neue Technologien und bringe ich die Toleranz auf? Und das war mein Punkt mit der ständigen Reflexion der eigenen Stärken und Schwächen. Bringe ich die Toleranz auf, das zu haben? Und gesellschaftliche Toleranz ist, glaube ich, im Augenblick das wichtigste Thema, denn neben allen Risiken, diese Hinwendung in extreme Positionen kann uns gesellschaftlich tatsächlich sehr schaden.
Abschließend, wir haben vor 20 Jahren schon mal quasi über die Strategien von Hamburg in der Zukunft gesprochen. Vielleicht werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Hamburg 2045. Ist das dann wirklich eine europäische Metropole, die weit über die Grenzen hinausstrahlt? Oder droht eher quasi der Rückfall hinter München, die dann vielleicht Olympische Spiele hatten, dass man als Nummer 3 kaum noch wahrgenommen wird?
Ist es jetzt eine so erwartbare Antwort, dass ich mich
kaum traue, ich kenne Sie noch nicht, Ihre Antwort.
Kaum traue, sie auszusprechen. Ich glaube, dass Hamburg im Augenblick mehr Chancen als Risiken hat. Und ein paar der Themen, die eine große Rolle spielen können, also der Leuchtturm für Entbürokratisierung, der Leuchtturm für ein neues europäisches Denken und ein paar andere Punkte mehr, könnten tatsächlich dazu führen, dass Hamburg in 2040 eine führende Rolle, und das ist für mich viel wichtiger, nicht nur in Deutschland spielt, weil 2040 spielt Deutschland vielleicht gar nicht mehr die entscheidende Rolle, aber in Europa, dass es eine der europäischen Städte ist, die genau für diese drei Ts stehen. Und ich finde, die Chance ist da.
Das könnte ja auch so ein Trittstein zum Beispiel schon für ganz Skandinavien sein auf den Kontinent.
Auch das.
Ja, in 20 Jahren treffen wir uns nochmal wieder, dann gucken wir, wer recht hatte.
Versprochen.
Versprochen.
Gut.
Professor Schenker, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich danke für dieses Interview. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Gute Fragen.
Mir auch, vielen Dank. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie auch wieder rein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.